SRF 2 Kultur.
Jetzt mit Kontext am Mikrofon Katharina Kilchenmann. Wir werden immer älter. In der Schweiz, in den Ländern Europas steigt die Lebenserwartung stetig an. Ein Mädchen, das 1900 zur Welt kam, hatte im Durchschnitt 48 Lebensjahre vor sich. Geboren 1950, kann eine Frau in der Schweiz heute mit 84 Jahren rechnen. Und ihre Enkelinnen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, 100 zu werden. Bereits heute können Stadtpräsidenten nicht mehr alle 100-jährigen Jubilarinnen und Jubilare besuchen, weil es einfach zu viele sind. Die Lebensdauer hat sich im 20. Jahrhundert also fast verdoppelt. Ein 50-jähriger Mann kann heute mit 32 weiteren Lebensjahren rechnen, eine Frau mit fast 35. Und man fragt sich zunehmend, was tun mit den vielen alten Menschen, was kosten sie die Gesellschaft und wie wird ihre Lebensqualität sein? Wir stellen aber heute in Kontext die Frage einmal ganz anders, nämlich, was tun Sie, die immer älter werdenden Menschen? Was bringen Sie der Gesellschaft, inwiefern sind Sie eine Ressource? Und wie leben wir ein 100 Jahre dauerndes Leben? Machen wir ein kleines Experiment. Stellen Sie sich vor, wie Sie mit 20 waren. Sehen Sie dann all die darauffolgenden Jahre bis 30, 40, 50 oder vielleicht mehr. Erinnern Sie sich an all die Erlebnisse, Schönes und Trauriges, Erfolgreiches und Schwieriges, die Sie in den 30 Jahren erlebt haben. Und jetzt gehen Sie weiter in der Zeit und machen Sie sich bewusst, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal 20 oder 30 Jahre vor sich haben. Was wollen Sie mit so viel Leben anfangen, wie es gestalten? Die Wirtschaftsjournalistin Margarete Heckel schlägt dieses Experiment in ihrem Buch «Die Midlife-Boomer» vor und sie stellt fest, wir müssen das Alter neu definieren.
Wir brauchen ein neues Bild vom Altern, weil wir dieses Geschenk des so viel längeren Lebens haben. Wenn wir wissen, dass Kinder, die heute geboren werden, eben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden, dann wird uns ganz schnell klar, dass wir unsere Idee vom Alter dahingehend ändern müssen, dass jemand mit 50 ja keineswegs alt ist, sondern genau in der Hälfte seiner Lebensspanne.
Natürlich haben nicht alle auf dieser Welt das Geschenk des so viel längeren Lebens. Langlebigkeit ist vor allem ein Phänomen der Wohlstandsgesellschaft und hier wachsen die Alterskohorten stetig an. Bis vor einigen Jahren galt 65 als die Schwelle zum Alter. Schon als 50-Jähriger gehörte man zu den eher älteren Arbeitnehmern, die etwas mehr Aufwand leisten mussten, um mit all den Veränderungen Schritt zu halten. Und insgeheim fing man an, sich Mitte 50 auch mal mit seiner Pensionierung zu befassen.
Genau darin liegt eben das Problem. Wenn wir mit 50 heute glauben, dass sozusagen es jetzt bergab geht, dann ist das sehr schade, denn das tut es nicht. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass es überhaupt nicht bergab geht, nicht körperlich, auch nicht geistig. Das sind sehr viele Vorurteile, die wir da mit uns rumtragen. Dass wir langsamer werden im Alter, das stimmt alles nicht. Dass wir körperlich verfallen im Alter, das stimmt nur zu einem gewissen Grad und weitaus weniger, als die meisten das befürchten. Und auch, dass wir im Kopf langsamer werden. Das sind alles viele, viele Vorurteile über das Alter, weil wir eben uns gar nicht vorstellen können, was es bedeutet, in der Tat 80, 90 oder gar 100 Jahre alt zu werden. Stellen Sie sich vor, Sie schließen mit 50 sozusagen ab und Sie leben noch 40 Jahre. Dann können Sie das Geschenk des langen Lebens gar nicht wirklich würdigen.
Die Publizistin Margarete Heckel ist eine von vielen, die derzeit versuchen, die Landkarte des Lebens neu zu beschreiben. Sie zitiert in ihrem Buch zahlreiche europäische und US-amerikanische Studien und Untersuchungen und ist sich sicher, dass der demografische Wandel für unsere Gesellschaft eine Chance ist. Sie behauptet, unser Bild des Alters sei renovationsbedürftig. Warum sind denn unsere Vorstellungen von alten Menschen veraltet?
Es hat damit zu tun, dass das Phänomen des viel längeren Lebens ein sehr junges Phänomen ist. Eigentlich, wenn wir ans Alter denken, denken wir an unsere eigenen Eltern, unsere eigenen Großeltern. Und die sind in der Tat ja auch sehr oft nach harter körperlicher Arbeit mit 60, mit 65, mit 70, waren die in der Tat schon sehr alt. Die neuen Alten, die Leute, die jetzt 40 oder 50 Jahre alt sind, die werden in aller Regel mit 60 oder gar mit 70 und auch mit 80 ganz anders aussehen, sich anders bewegen, andere Leben leben. Das heißt, dieses neue Bild vom Alter uns dann helfen zu formen.
Das Phänomen des langen Lebens ist also neu und unser Bild der alten Menschen hinkt hinten nach, sagt Margaret Heckel. Tatsächlich nehmen viele das Älterwerden immer noch primär als Verfallsprozess wahr, als Dauerrisiko, krank oder dement zu werden. Natürlich besteht jederzeit das Risiko einer Krankheit und wir müssen uns als 50-Jährige von Möglichkeiten verabschieden, die wir als 20- oder 40-Jährige noch hatten, so wie wir uns in jedem Alter von Vorangehendem verabschieden müssen. Nur alt im bisherigen Sinn sind wir deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil, nach der strengen Zeit der Doppel- oder Dreifachbelastung durch Beruf, Kinderbetreuung und Pflege der alten Eltern kommen die Mitfünfziger in eine neue, besonders vitale Phase. Studien zeigen, dass die Lebenszufriedenheit nach einem Tiefpunkt im Alter von 46 Jahren stetig zunimmt und längst fühlt sich ein Großteil der Menschen ab 50 keineswegs alt und sieht auch nicht so aus. Margarete Heckel meint dazu,
das zeigt eben, wie dringend es ist, dass wir dieses neue Bild vom Alter in der Gesellschaft verankern. 50-Jährige sind nicht alt. Punkt, fertig, aus. 50-Jährige sind in der Mitte des Lebens. Sie haben noch mindestens 30 Jahre, in denen sie vieles tun können, Neues anfangen können. Ihr normales Leben, so wie sie es die letzten 30 Jahre zwischen 20 und 50 gelebt haben, weiterleben. Und gerade das zeigt ja, wie wichtig es ist, zu diesem neuen Bild des Alters kommen, das kein defizitäres Bild ist, sondern ein Bild der Chancen.
Und wie sollte denn dieses Bild aussehen?
Es ist ein Bild, in dem wir uns fragen, was wir mit den geschenkten Jahren, die in aller Regel gesunde Jahre sind, auch das ist ein echtes historisches Glück, eine wunderbare Entwicklung, was wir mit diesen Jahren anfangen. Und es wird einfach, je mehr Sie drüber nachdenken, immer klarer, dass Sie nicht mit 65 einfach sagen, jetzt bin ich in Pension, jetzt mache ich nichts mehr mit den restlichen 30 Jahren Ihres Lebens. Das ist verschenkt,
sagt Margarete Heckel. Das Alter hat sich nach hinten verschoben. Im Gegensatz zu früheren Generationen haben wir einen massiven Zugewinn an guten, voraussichtlich gesunden Lebensjahren. Bisher bestand eine Lebensbiografie aus drei Teilen: Kindheit und Jugend, Erwachsenenleben und Alter. Nun kommt ein neuer Abschnitt dazu, die Jahre zwischen 50 und 80, bevor dann ab etwa 85 die Hochaltrigkeit beginnt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir als Gesellschaft die Lebensabschnitte neu einteilen. Die Phase der Adoleszenz etwa, also die Zeit zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter, wurde erst im 19. Jahrhundert definiert. Und nun geht es darum, diesen neuen Abschnitt zu integrieren und zu benennen. Wie könnte er denn heißen? Dazu nochmal die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Margaret Heckel.
Das ist schon das erste Problem, das wir haben, dass wir keinen Namen dafür haben. Sie haben die Adoleszenz erwähnt. Auch dafür braucht es viele Jahrzehnte, fast 30 Jahre, bis dieser Begriff sich überhaupt durchsetzen konnte. Und die Idee dahinter, dass es eben was gibt zwischen dem Kleinkind und dem jungen Erwachsenen. Und alle, die hier einen Namen finden für diese neue spannende Phase zwischen 50 und 80, sind aufgerufen, ihn zu verbreiten. Ich habe mich ja lange damit beschäftigt. Ich habe auch noch keinen wirklich guten neuen Namen. Es gibt sowas wie das dritte Alter, die mittleren Jahre. Was ich sehr schön finde, ist in den USA eine Bewegung, die nennen sich Encore-Karrieren, also nochmal praktisch, um auch klarzumachen, dass diese Jahre zwischen 50 und 80 eben auch Jahre sein können, in denen wir nochmal auch beruflich was Neues anfangen, das ist sehr, sehr spannend.
Es braucht also ein neues Modell der Lebensspannen. Und die heute 40- bis 60-Jährigen müssen sich einstellen auf ein Leben, in dem der Ruhestand anders aussieht, als man sich das bisher vorstellte. Die Frage stellt sich, wie wirkt sich das auf die gesamte Lebensplanung aus, wenn wir 100 Jahre zur Verfügung haben? Heißt das, dass wir nach Abschluss der Erstausbildung mit 25 ins Berufsleben einsteigen und ab da bis 75 Vollgas geben müssen? Nein, sagt Margarete Heckel.
Der oder diejenige, die dann sich auf ein 100-jähriges Leben vorbereiten, wissen eben, sie müssen jetzt nicht in den nächsten 15 Jahren bis 40 alles erreichen. Sie müssen nicht mit 40 schon Vorstandsvorsitzender sein, denn sie haben ja 75 Jahre. Und in diesen 75 Jahren könnten sie die ersten 20 Jahre des Arbeitslebens für die erste Karriere benutzen. Sie könnten Erfahrungen ansammeln, Kinder bekommen, für die Betreuung der Kinder auch mal Auszeiten nehmen, etwas weniger arbeiten, dann vielleicht mit 45 oder 50, wenn die Kinder größer sind oder schon die Schule verlassen haben, dann noch mal richtig einsteigen, entweder mit dem, was sie schon erlernt haben oder sogar noch mal mit einer neuen Karriere, einer zweiten, und dann nochmal 20 Jahre bis 70 in dieser zweiten Karriere richtig durchstarten, mit 70 dann vielleicht wieder runterschalten oder dann sogar in die dritte Karriere starten mit einem Ehrenamt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten.
Wir könnten also mehr Jahre unseres Lebens arbeiten, aber je nach Phase mehr oder weniger Stunden pro Woche. Margarete Heckel skizzierte in ihrem Buch eine Art Idealbild für bestausgebildete Gutverdiener. Die Rush-Hour des Lebens, die Zeit zwischen 30 und 45, in der heute alles erreicht werden muss, sollte entzerrt werden, sagt sie. Anstatt sich in 15 Jahren auszupowern, wechselt sich über ein längeres Erwerbsleben Teilzeit mit Vollzeitarbeit ab und wir haben die Möglichkeit einer oder mehrerer Auszeiten.
Wenn Sie sich als heute 50-Jähriger darauf einstellen, bis 70 oder vielleicht bis 72 zu arbeiten, was hindert Sie daran, vielleicht mit 53 oder mit 54 diese Auszeit zu nehmen, tatsächlich dann mal anderthalb Jahre durch die Welt fahren? Warum wollen Sie erst durch die Welt fahren, wenn Sie 65 sind und formal im Ruhestand? Warum nicht jetzt, aber dann eben hinten ein bisschen länger arbeiten? Denn eines wissen wir ja, und das ist eben die gute Nachricht. Wir leben länger und wir leben länger gesünder. Das heißt, wir können auch bis 70 oder 72 arbeiten und mit 53 oder 54 die Weltreise machen, auf die wir uns so sehr freuen. Das ist nur eine Verschiebung von Einkommensströmen, das ist kein großes Problem. Wir müssen uns nur mental darauf einstellen.
Wir sind bei SRF 2 Kultur. In Kontext geht es um unser immer länger werdendes Leben und um die Frage, was tun mit den 20 oder gar 30 gesunden zusätzlichen Jahren? Wie gestaltet man die Berufsbiografie, die Liebesbeziehungen, Freundschaften und die Freizeit in einem 100 Jahre dauernden Leben? Welche Konsequenzen hat das für unsere Gesellschaft? Markus Hammerschmidt ist Science-Fiction-Autor und hat für das Gottlieb-Duttweiler-Institut hier in der Schweiz einige Arbeitsbiografien von Menschen, die 100 Jahre alt werden, entworfen. Er stellt erst einmal eine grundsätzliche Frage.
Wenn wir die Arbeitsbiografien so lang ausdehnen, wie halten wir es eigentlich damit, dass so viele Menschen keine Arbeit mehr haben, weil sie aufgrund des technologischen, wissenschaftlichen Fortschritts freigesetzt werden? Und da ist natürlich die Frage, ob jemand, der auf eine Arbeitsbiografie von, sagen wir jetzt mal, 80 Jahren hinaus sieht, ob der nicht gut damit beraten ist, auch für sich selber dafür einzutreten, dass die Gesamtarbeitszeit verkürzt wird.
Länger, aber weniger arbeiten könnte das heißen, um die Arbeit gerecht zu verteilen.
Wir haben Menschen, die immer älter werden und immer mehr davon, die fit bleiben, die Arbeit auch zu machen, sagen wir jetzt mal bis 80. Das wird eine Herausforderung sein an die Gesellschaft, wie wir das in Balance halten. Wie kann man das rechtfertigen, dass jemand mit 75 noch voll arbeitet, während es 20-Jährige gibt, die auf der Straße stehen? Das geht nicht. Das wird zu größten Spannungen führen. Also muss da in irgendeiner Weise ein Ausgleich her.
Langlebigkeit in Bezug auf die Arbeit ist für die Gesellschaft also eine große Herausforderung. Darin sind sich die Fachleute einig. Es braucht nicht nur neue Arbeitszeitmodelle, behauptet Markus Hammerschmidt. Es braucht für den Arbeitnehmer auch Strukturen für die Zeit nach der Arbeit.
Nehmen wir an, er ist tatsächlich bis 100 geistig fit, wenn natürlich auch der Körper abbaut, aber er ist bis 100 geistig fit. Was will er denn mit 20 Jahren anfangen? Noch 20 Jahre irgendwie Schach spielen oder Seitenmalerei betreiben oder sowas? Und da ist natürlich eine Aufforderung auch an uns alle, sich zu überlegen, wo kommt Sinn her? Und Sinn kommt ja heute immer noch hauptsächlich aus der Arbeit. Und da ist die Frage, ob das nicht wirklich mal angegangen werden muss, dass wir eine andere Perspektive bekommen darauf, was Sinn in einem Leben macht. Wenn nur Arbeit das bestimmt, dann kriegen wir erstens die Verkürzung, von der ich vorhin gesprochen habe, nicht hin. Und wir kriegen zweitens ein Potenzial für Depressionen, das viel höher ist als noch heute. Was will ein Mensch, der 80 Jahre gearbeitet hat, dann mit den restlichen 20 Jahren seines Lebens anfangen? Und das sind wirklich harte Fragen, auf die man sich vorbereiten muss.
Wer sich ein Leben lang mehrheitlich oder ausschließlich über seine Arbeit definiert hat, wird es schwer haben, wenn er plötzlich vor so viel freier Zeit steht, meint Markus Hammerschmidt.
Das ist ja schon immer wieder geschehen, auch mit dieser Zeit bis 65, dass dann Leute plötzlich vor dem Nichts stehen, ja, weil sie einfach nie gelernt haben, mit frei verfügbarer Zeit umzugehen. Und ich nehme an, dass wenn noch mehr Zeit frei verfügbar ist, wird sich irgendwann rausstellen, dass das Fernsehen seit Malereien, Schachspielen nicht mehr bringt. Und dann ist die Frage, was macht man sonst? Gibt es Bereiche im Karitativen? Gibt es Möglichkeiten, ehrenamtlich tätig zu sein? Wie kann man sich sinnvoll überhaupt noch in der Gesellschaft einbringen, wenn dieser große, große Ernst der Arbeitstätigkeit vorbei ist?
Neben diesem Ernst der Arbeitstätigkeit, wie Markus Hammerschmidt es eben formulierte, wird der Bereich des Spiels immer wichtiger.
Natürlich ist das große Feld neben der Arbeit das des Spiels. Wir haben ja heute eine Überlegung, wie wir die ganze Arbeitswelt spielerischer gestalten können, sodass das Spiel quasi in das ernste Feld des Arbeitens schon eindringt, schon heute. Und da ist natürlich auch die Idee, dass man mehr davon einbringt, um sich auch, wenn das Ernste, die unmittelbare Erwerbstätigkeit wegfällt, mit diesem spielerischen Umgang mit dem Alltag überhaupt zurechtzufinden. Das heißt, was will ich heute tun? Wie kann ich mich mit neuen Informationstechnologien unterhalten? Was kann ich für andere tun? Das sind alles die Fragen, die auf die Leute zukommen. Wie das konkret genau aussieht, hängt natürlich auch von dem Einzelnen ab. Es wird sicher, wie früher, die Leute geben, die sich dann, was weiß ich, jeden Tag an den Stammtisch hängen und möglichst viel Zeit dort verbringen. Oder es wird die Leute geben, die den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen. Aber irgendwann wird das ja dem, sagen wir mal, Bescheidensten zu dumm.
Wenn wir nun also bald standardmäßig 100 Jahre alt werden, wie muss ein junger Erwachsener heute sein Leben planen? Dazu nochmal der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt.
Wenn wir jetzt sagen, jemand ist 25 und erlebt das Jahr 2100, dann muss er bereit sein für die höchstmögliche Flexibilität, wäre vielleicht noch der beste Rat. Denn wir wissen nicht, wie 2100 die Welt sein wird. Und was wir wissen ist, dass sie radikal von unserer heutigen unterschieden sein wird. Ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen über jemand, der 25 Jahre im Knast war, ein Amerikaner, kam dann raus und hat jetzt mit den neuen Medien zu tun. Ja, er fühlt sich wie auf dem Mars. Er weiß nicht, was ein Browser ist. Er muss sich alles von seiner Frau erklären lassen. Und diese Erschütterung, die wird ganz sicher auf diejenigen warten, die jetzt 25 sind und 2100 auf ihre Umgebung dann schauen. Und es ist eine grundsätzliche Bereitschaft, sich erschüttern zu lassen und nochmal in hohem Alter, was eine hohe Herausforderung sein wird, die Blickweise zu verändern. Also da wird es richtig einen Markt für Begleiter geben, die Menschen darin helfen, das noch tun zu können. Ja, die ganze Geriatrie, die Psychotherapie wird sich mehr auf dieses Problemfeld zu konzentrieren haben. Wie können wir Menschen diesen Schock, diese mehrfachen Schocks, die sie bis 2100 erleben, erleichtern.
So zeichnet der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt das Bild einer Welt, die sich in den kommenden Jahrzehnten so rasant verändern wird, dass wir in Sachen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität noch einmal deutlich zulegen müssen. Nur wer mit wachem Geist und der Fähigkeit, die neuen Herausforderungen spielerisch anzugehen, durchs Leben geht, wird im Beruf und im anschließenden langjährigen Ruhestand erfolgreich und zufrieden sein. Was aber wird denn in 50 Jahren so kolossal anders sein als heute? Der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt sagt, wir werden uns mit klugen Maschinen unterhalten. Das heutige Spracherkennungsprogramm Siri sei nur der Anfang. Und werden uns im Jahr 2100 Roboter begleiten und pflegen?
Ob die Roboter kommen, das versucht man ja jetzt seit 50 Jahren. Das ist die Frage. Was ganz sicher der Fall sein wird, und da kommen wir ja auf der Schattenseite der Entwicklung an, die wir hier diskutieren. Wir haben jetzt einen Tsunami an Demenz. Wenn es kein Wundermittel gibt, ich hoffe sehr, dass es ein Wundermittel geben wird bis 2100, das diese Phänomene in den Griff bekommt. Aber wenn es keins gibt, dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, wer diese Menschen wirklich pflegt. Die Gesellschaft ist heute nicht bereit, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um Menschen mit Demenz sachgerecht und angemessen zu pflegen. Und letztendlich wird sie den Ausweg suchen, Maschinenpflege. Das ist vollkommen klar. Und wir werden es erleben, ob das jetzt die metallisch glänzenden Roboter sind, die die Alten durchs Altenheim tragen, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir werden es erleben, dass das Kommunikationsbedürfnis von Menschen mit eingeschränkter Intelligenz gewahrt wird durch Maschinen. Die unterhalten sich mit denen zum 100.000. Mal drüber, was 1980 war und was 2010 war. Und deren Geduld ist endlos. Ja, das ist ein großer Vorteil von Maschinen. Ihre Geduld ist endlos. Also das wird ein großes, großes Feld sein. Wir werden Debatten haben drüber, ob jemand ein Recht auf angemessene Maschinenpflege hat und wie gut die Soft- und die Hardware sein muss, damit das gewährleistet ist.
Die Methoden in der Pflege werden sich massiv verändern, behauptet der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt. Geduldige Maschinen könnten zu unseren Begleitern werden und ersetzen hoffentlich nicht ganz den echten Kontakt zu Menschen. Wie wirkt sich denn generell ein so langes Leben auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus, auf unsere Liebesbeziehungen zum Beispiel?
Wenn wir von einer Vorbereitung auf mehrere Leben in einem ausgehen, müssen wir auch davon ausgehen, dass wir mehrere lange Partnerschaften in einem Leben haben. Und das bedeutet auch wieder einen hohen Anspruch an emotionale Flexibilität und an die Fähigkeit, Abschied zu nehmen. Es ist fast nicht vorstellbar, dass die stetige Verlängerung der Lebensdauer damit einhergeht, dass die Ehen oder die langjährigen Beziehungen halten. Das wird sich sehr verändern, genauso wie seine ganze Arbeitsbiografie in einem Betrieb, in einer Behörde, mit einer Tätigkeit zu verbringen. Das ist unabdingbar.
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit ist also durch das ganze lange Leben hindurch ein zentraler Punkt, meint der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt. Ebenso wichtig sei aber auch die Fähigkeit, sich zu verbinden, zu vernetzen mit anderen, sagt die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Margaret Heckel.
Wir wissen auch aus vielen Studien, auch Langzeitstudien, wo Menschen über Jahre und Jahrzehnte begleitet wurden, dass zu einem erfüllten, glücklichen Altern viele Sozialkontakte gehören. Denn wenn sie am Ende ihres Lebens auf das Leben zurückblicken, wird nicht so sehr zählen, wann sie Abteilungsleiter geworden sind oder möglicherweise auch die Gehaltserhöhung bekommen haben, auf die man so hinarbeitet. Sie werden sich erinnern an Ereignisse mit anderen Menschen, an schöne Abende, schöne Tage, schöne Ausflüge mit anderen Menschen. Deswegen denken Sie an Ihre Sozialkontakte. Ein soziales Netz ist sehr, sehr wichtig für ein gelingendes Altern.
Margaret Heckel blickt zuversichtlich in die Zukunft und behauptet, Altwerden sei noch nie so spannend und vielversprechend gewesen wie heute.
Ich freue mich darauf, jetzt noch mal gute 30 Jahre zu haben, in denen ich so viel Neues entdecken kann. Ich bin jetzt 46 Jahre, ich habe meine Berufslaufbahn mit 23 begonnen. Und in diesen 23 Jahren, die ich beruflich aktiv war, ist so viel Interessantes passiert, so viele spannende neue Dinge. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe die gleiche Zeitspanne, vielleicht sogar mehr, um neue Dinge zu erfahren. Das finde ich wunderbar.
Das klingt doch sehr hoffnungsvoll. Teilt der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt diese Zuversicht?
Ich denke, es besteht Anlass wie immer zu beidem, zu Hoffnung und zu Schrecken. Wenn wir jetzt in den entwickelten Gesellschaften, das ist ja auch noch eine Frage, die Entwicklung uns anschauen, dann kann man eigentlich sagen, im Grunde haben die Leute heute mehr von allem. Gesundheit, Möglichkeiten, Mobilität, besseres Essen und so weiter als früher. Wie das in der Welt aussieht, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Es ist natürlich auch, muss man sich auch mal vor Augen halten, dass natürlich unser Reichtum auf der Armut eines großen Teils der restlichen Welt beruht. Und ich wäre wirklich, wirklich daran interessiert, dass es auch da nochmal irgendwo einen Ausgleich gibt. Und wenn das geschafft wird, das heißt, dass jeder die Chance hat, diese neuen Möglichkeiten, die in all dem stecken, wirklich für sich wahrzunehmen, ob er jetzt in Benin wohnt oder in New York oder in Novosibirsk, das wäre eine richtig schöne Utopie. Also die Möglichkeit besteht, dass es so wird, wage ich nicht zu prognostizieren.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren die Aussichten so gut, lange und gesund zu leben, wie in den nächsten Jahrzehnten. Höchste Zeit also, die Vorurteile über das Alter zu prüfen und die zusätzlichen Lebensjahre aktiv anzugehen. Tu, was du willst, aber tu's, rät Markus Hammerschmidt denen, die an der Schwelle zum noch undefinierten Lebensabschnitt stehen.
Ich würde wirklich raten, es ist banal, aber ich würde ihm raten, geh, wohin dein Herz dich trägt. Wenn du jetzt noch eine Chance siehst, was zu machen, was du nie machen konntest, ob es im künstlerischen Bereich ist, ob es im sozialen Bereich ist, ob es darum geht, naturwissenschaftlich neu sich auszurichten und sich zu interessieren, dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit dafür. Und es ist notwendig, wenn du auf die 100 zugehst, du wirst etwas brauchen, was dich interessiert. Sonst gehst du ein vor Langeweile.
Immer älter, immer besser. Wie wird ein langes Leben gut? In Kontext haben wir versucht, ein neues Bild vom Alter zu entwerfen. Zusammen mit der Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Margarete Heckel und dem Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt, von dem auch die Musikausschnitte stammen. Redaktion Katharina Kilchenmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.